Aber das Signal von Horst Steffen fand ich halt total deutlich. Das muss man sich mal kurz vor Augen führen. Im Prinzip hat er gesagt, der Kapitän spielt bei mir da, wo ich ihn hinstelle als Trainer und nicht da, wo der Kapitän es gerne hätte.
Guten Tag, hallo, herzlich willkommen, da sind wir wieder. Mein Name ist Stefan Freie, gegenüber sitzt JJ Bär und das hier ist Grün auf Weiß, der Podcast des Weserkurier. JJ, es ist eine große Woche für dich. Der Fasching ist angefangen.
Oh wei, oh wei, oh wei, wenn du jetzt noch einmal Fasching sagst. Erstmal moin zusammen.
Fasching.
Ja, du spielst auf meine Herkunft an. Ja, es ist Karnevalsauftakt in meiner Heimat, aber erstens, wir sagen nicht Fasching. Wir sagen Karneval dazu.
Deshalb habe ich ja Fasching gesagt.
Ja, das ist fast so schön wie ein Sieg in der Endphase im Weserstadion, was wir da machen. Und ich bin kein Rheinländer, das hast du letztes Mal schon mal behauptet. Nein, ich bin Rheinland-Pfälzer. Das ist so, als würde ich zu dir sagen, du bist Niedersachse. Bist du gar nicht, du bist Bremer.
Ja, da würde ich dann auch Wert drauf legen, auch wenn ich durchaus Niedersachsen, ich nehme das gern mit, das ist überhaupt keine Frage. Aber eine rheinische Frohnatur bist du, das kann man auch sagen.
Ich würde da drunter fallen, ja, das ist richtig. Wir sagen allerdings nicht Alaaf, jetzt der Kölner zum Beispiel. Ich habe ja auch 10 Jahre in Köln gelebt, Kölner Alaaf, sondern Hello oder Juchai.
Hello. Hello sagt man aber auch in Düsseldorf, glaube ich, ne?
Wie heißt die Stadt?
Düsseldorf.
Ich habe mit vielen Urkölnern zusammengelebt, gearbeitet, auch beim Express in Köln oder in der Kickerzeit. Die würden nie dieses Wort aussprechen. Das ist übrigens total krass bei denen. Das ist so ein bisschen wie Bremen, Hamburg, Werder HSV. Ja. Kenne einen Kollegen, der sollte zum Spiel in Düsseldorf, ein Bundesligaspiel damals. Und
sagte, hat sich geweigert.
Fahr ich nicht hin. War ich noch nie. Sensationell, ja. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie du die Kurve zu unserem SV Werder Bremen wieder bekommst, mein Lieber. Pappnase ab und los.
Wenn du mich lässt, pass auf, wir sprechen ja regelmäßig über deine Kolumne, auch heute. Und da sind wir schon im Thema mittendrin.
Ich ganz nüchtern geschrieben habe, im wahrsten Sinne. Ja.
Du hast dich taktisch ausgelebt, richtig?
Jawohl.
Ich habe gelernt, dass Werder mit einer Kombination aus Dreier- und Viererkette spielt, wobei man schon sagen kann, so habe ich es verstanden, ich hoffe, du gibst mir recht an der Stelle, es war schon eher eine ganz normale Dreierkette, die sich im Spielaufbau dann halt ein bisschen verändert hat, wobei Marco Friedl und Marco Grüll eine besondere Rolle eingenommen haben, nämlich auf der linken Seite. Kannst du uns das nochmal ein bisschen näher bringen, bitte?
Das mache ich doch gerne. Fußball ist halt nicht nur Emotion und Jubel und wir freuen uns, dass Werder gewonnen hat. Sonst geht ja auch mal ein bisschen um Taktik. Und ich habe, wie du weißt, eine große Vergangenheit beim Kicker, 15 Jahre fürs Fachmagazin geschrieben. Deshalb gucke ich da ganz gerne hin.
Chefredakteur, ich sag's nochmal.
Ich sage immer, ich habe 15 Jahre beim Kicker gearbeitet, ich habe dem Fachmagazin gedient, wie man so schön sagt, und bin Rainer Holzschuh sehr, sehr dankbar für alles, was ich da machen durfte. Und habe deshalb halt diesen taktischen Blick auf Werder und bin überrascht, dass alle das immer noch so darstellen, als würden sie mit der Viererkette spielen. Wir haben es beim Heimspiel jetzt ja uns angeschaut, man konnte mehrmals quasi so ein Standbild machen. Es ist tatsächlich jetzt schon nicht erst seit diesem Heimspiel eine lupenreine Dreierkette, die da hinten steht, mit der Besonderheit, dass sie während des Spiels verändert wird, dass daraus eine Fünferreihe werden kann oder sogar ein 7er Abwehrverbund. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Himmels Willen, so viele Zahlen, was wollt ihr denn? Wir machen es mal ganz einfach. Du hast hinten, wenn der Gegner den Ball hat, 3 Mann in einer Reihe, das sind die 3 Innenverteidiger, rechts steht Amos Pieper, in der Mitte Koulibaly und links Marco Friedl. So, hat Werder jetzt den Ball, verändert sich das plötzlich, dann geht Marco Friedl links an die Außenlinie und geht in die gegnerische Hälfte rein und die beiden Innenverteidiger bleiben hinten, Koulibaly und Pieper, ziehen aber weit auseinander, sodass da in der Mitte ganz viel Raum entsteht und dann lässt sich Senedin reinfallen. Hast du also eine Anspielstation mehr, um das Spiel darüber aufzubauen. Und hast auf der linken Seite dann überladen, weil Marco Friedl da in die gegnerische Hälfte stößt und der vor ihm postierte Marco Grüll für eine Halbposition vorne frei wird. Ist für den Gegner ein bisschen schwer zu verteidigen, aber auch riskant, wie wir gesehen haben.
Nämlich beim Gegentor.
So ist das. Weißt du noch, wie es entstanden ist?
Ja, und ich sage dir, ja, guter Test jetzt. Ja.
Schön geflucht hast du auf der Tribüne, ja?
Ja, natürlich ist es deshalb entstanden, weil Marco Grüll ganz weit vorne war und gar keine Chance mehr hatte, irgendeine Rolle vor der Abwehr zu spielen, also auf der linken Außenbahn. Dann ist es entstanden, weil Marco Friedl auch relativ weit vorne war und zurückrennen, spurten, was auch immer musste. Und vor allen Dingen ist es nach meiner Überzeugung entstanden, weil die restlichen drei Mann in der Abwehrkette die Situation nicht erkannt haben und nicht entsprechend verschoben haben, weil wenn die sich ein bisschen nach links verschieben, dann machen die die Seite auch dicht und dann kommt es womöglich nicht zu einem, zu zwei so freien Spielern, die da auf der rechten Angriffsseite der Wolfsburger dann jetzt zu verzeichnen waren. Habe ich das jetzt in etwa richtig zusammengefasst?
Ja, man könnte auch sagen, es ging alles ein bisschen schnell für Werder in dem Moment.
Ja, die Wolfsburger haben es vielleicht ich mir Mühe und du. Dankeschön.
Aber hast ja recht. Und wenn es nicht so schnell gewesen wäre, mein lieber Stefan, hätten die auch die Bremer schön weit nach links rüberschieben können und hätten diese Lücke vielleicht geschlossen. Aber der eine oder andere wird jetzt vielleicht gedacht haben, hä, was redet ihr denn da über Marco Gröll? Der ist doch Stürmer und Angreifer. Was hat der denn damit zu tun? Muss man vielleicht an der Stelle nochmal erklären. Also stellt euch vor, wir haben eben gesagt, da stehen diese drei Innenverteidiger hinten. Und davor ist eine Viererreihe im Mittelfeld. Der rechte ist Yuki Sugawara. Daneben kommt die Doppelsechs mit Senelini und Jens Day. Und links auf der gleichen Höhe steht Marco Grüll gegen Wolfsburg. Also nicht vorne rechts im Angriff, nicht zentral im Angriff, sondern tatsächlich in dieser Mittelfeldposition. Und der schiebt sich dann erst nach vorne, wenn hinter ihm Marco Friedl dann angedampft kommt. Und das war halt, wer sich das nochmal anschauen will, es gibt ja die Zusammenschnitte im Netz zu finden, genau bei diesem Gegentor das Problem. Machst du ein Standbild in dem Moment, wo Wolfsburg den Ball erobert, steht Marco Friedl weit in der Wolfsburger Hälfte drin, Marco Gröll steht noch weiter, fast am gegnerischen Strafraum und dann hast du natürlich hinten links bei Werder alles offen und da ist Wolfsburg mit zwei Mann rein. Marco hat noch sein Bestes gegeben, hinterherzukommen, Marco Friedl und Marco Gröll hat diese ersten Meter nicht gemacht und dadurch hattest du dann links bei Werder Unterzahl und ratzfatz schließt 0-1.
Das heißt, mein angemahntes Nicht-Verschieben der restlichen Viererkette hätte nichts geändert?
Doch, hätte was geändert, wenn man schnell genug verschoben hätte, ne?
Ja, das ist ja. Das meine ich nämlich schon, das glaube ich auch. Haben sie ja überhaupt nicht gemacht. Ich habe die ganze Zeit, ich habe auch zu dir gesagt, wieso, was machen die da? Links hatte man nichts zu befürchten auf Bremer Seite. Also da verschiebt eine Kette normalerweise auch, ob sie jetzt aus drei oder vier Spielern besteht. Und das hat mich ein bisschen gewundert.
Ja, im Nachhinein wird es Werder nicht nur verwundern, sondern vielleicht auch ärgern. Sie werden es auch aufarbeiten in dieser Länderspielpause, wenn dann mal wieder alle da sind. Das wird noch ein bisschen dauern. Ein paar sind ja unterwegs, ein paar viele bei Werder diese Saison ja sogar, bei ihren Nationalmannschaften. Wobei, das führt uns zu einer Diskussion, die wir häufiger führen, wenn wir einfach mal so auch privatdienstlich über Fußball schnacken. Wer gibt denn da das Kommando, ne? Können die Spieler, die aus dem NLZ kommen, so eine Situation erkennen und entsprechend handeln? Oder sind die in ihrer Ausbildung so theoretisch geschult worden, dass sie immer nur noch in ihren Rastern und Mustern denken und gar nicht mehr wie die früheren Fußballer bei Werder? Ich sage dann immer so gerne, Uli Borowka, ohne Bratzeit, solche Kaliber. Die brauchten keinen Trainer, der ihnen sagt, jetzt schiebt man nach links, sondern die haben das einfach auf dem Feld geregelt. Ne? Das ist eine spannende Diskussion.
Ist es auch. Und das wird ja auch immer wieder beklagt. Also nicht selten von den Leuten, die auch die Ausbildung eigentlich verantworten. Die sagen ja alle, du hast oftmals bei jungen Spielern dann natürlich in erster Linie auch das Gefühl, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man es im Training besprochen hat oder geübt hat, wie auch immer, dann gucken die verzweifelt zum Trainer und sagen, was mache ich jetzt? Ja. So, das ist natürlich ein großes Problem, dass du nicht mehr Spieler so ausbildest, dass sie auch mal frei entscheiden können und auch mal selbst reagieren können auf Situationen, die ihnen vorher nicht nahegebracht wurde. Und die gibt's ja nun auch, das wissen wir auch heute noch sehr oft im Fußball. Der Gegner macht, was er will. Das ist ein großes Problem im Fußball und wird es auch immer bleiben. Und darauf zu reagieren ist eine große Aufgabe, die nicht mehr alle beherrschen, glaube ich.
Ja, ist gar nicht so lange her übrigens, dass wir in Bremen eine Situation hatten, wo das sehr, sehr auffällig war. Das war die letzten zwei Jahre von Florian Kohfeldt als Trainer bei Werder. Mhm. Der war ja taktisch wirklich sehr, sehr stark in der Theorie. Am Ende scheiterte es daran, dass die Mannschaft es nicht immer in die Praxis umsetzen konnte, diese Ideen. Er hat die Mannschaft also, wie ich finde, hier und da auch mal überfrachtet mit Wissen. Und dann gab es die Situation auf dem Feld, dass der Gegner ein Tor geschossen hat, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, was jetzt nicht im Matchplan vorgekommen ist, sagen wir mal so. Und dann hast du gesehen, wie die halbe Mannschaft mindestens, es können sogar mehr gewesen sein, zack, den Kopf zur Trainerbank dreht und nach dem Motto, und jetzt? Was nun? Ich habe das mal in der Kolumne damals bei Grün auf Weiß Joystick-Fußball genannt. Ne? Also als würde Kohfeldt außen stehen und mit dem Joystick versuchen, die Mannschaft zu steuern. Das nimmt natürlich diese ganze Eigenverantwortung der Spieler. Ich bin ein großer Freund davon, wenn die Spieler einen groben Plan an die Hand kriegen, aber dann ist eigentlich so lösen, wie sie es auf dem Feld in der Situation für richtig halten. Mhm. Und wenn du jetzt die alten Cracks fragst, die bei Werder Legenden wurden, sag mal so diese Generation Marco Bode, Dieter Alts, die haben ja dann erlebt, wie Otto Rehagel damals auf den Finger gepfiffen hat im Weserstadion. wo alle mal dachten, ja, guck mal hier, der Otto, der alte Taktik-Fuchs. Jetzt pfeift er da die Jungs zusammen und zeigt ihnen, was sie tun sollen. Und diese Spieler von damals, die schwören ja heute noch, dass sie das gar nicht gehört haben und wahrgenommen haben, sondern die wussten selber, was auf dem Feld zu tun ist. Das ist eine Qualität, die du halt haben musst.
Im Zweifel haben sie es auch nicht mehr verstanden, weil die Trainer dann ja von außen auch mal irgendwelche Zeichen machen, von denen ich davon ausgehe, dass sie vorher nicht besprochen waren. Und ich glaube, dann stehst du als Spieler da und denkst, was will er denn jetzt von mir? Aber das haben sie eben halt, und das ist der entscheidende Punkt, nicht gebraucht. Und da hat man eben heute einen anderen Eindruck manchmal.
Wir wollen jetzt diese Situation nicht überinterpretieren von diesem Wolfsburger Tor, aber du hast ja völlig recht, man hätte nach links schieben können, hätte den Raum zugestellt, dann wäre es schon mal nicht in Unterzahl gewesen, hätte es vielleicht dieses Tor verhindern können. Ne? Frage ist, wer gibt das Kommando? Der Abwehrchef gemeinhin, der wäre aber in der gegnerischen Hälfte unterwegs, wenn man den
der
jetzt mal
Marco Friedl nennt. Ne? Der hatte keine Zeit für solche Kommandos.
Das ist schwierig. Ja. Hucki ist vielleicht zu brav auf der rechten Seite. Der hätte eigentlich in der Situation den besten Überblick gehabt. Der rückt ja dann hinten mit rein. Hat er einfach nicht hingehauen. Ja. Ist ja auch ein Fehlersportfußball, muss man dazu sagen. Ja. Da würden so keine Fehler machen, würden keine Tore fallen. In dem Fall hat Werder halt den Fehler gemacht. An mehreren Stellen allerdings. Jetzt nicht nur hinten mit dem Verschieben, sondern es fängt ja an, dass vorne Marco Krull nicht hinterherläuft. Ne? Aber muss man auch sagen, das ist eine extrem undankbare Position, die Marco Krull da jetzt gespielt hat. Eine Woche vorher in Mainz hat Sammy Mangula die gespielt, also als linker Außenposten in so einem im Prinzip ja 7-Mann-Defensivverbund. Also das hinten die 3 Innenverteidiger und davor diese 4er-Reihe macht 7 Mann. Mit Torwart sind wir schon bei 8. Und das ist eine Position, mit der Mangula total gefremdelt hat, weil du bist natürlich immer darauf bedacht, deine Seite hinten dicht zu kriegen und traust dich kaum so richtig nach vorne einzuschalten. Dann kommt plötzlich der Friedel da noch an, der eh in Mainz unzufrieden war mit Gott und der Welt. Das war nicht Sammys bester Tag. Dann ist er dann auch rausgegangen. Dann hat Puerta so ein bisschen diese Position mitgespielt in Mainz. Und jetzt hat Horst Steffen es mit Marco Krull versucht, der natürlich einfach läuferisch das mit Sicherheit kann. Du musst ja sehr viel in beide Richtungen unterwegs sein. Aber er ist halt Stürmer, ne? Den zieht es nach vorne intuitiv. Und das hast du in der Situation gemerkt.
Es war, glaube ich, auch der Versuch. Wir erinnern uns ja auch daran, dass wir gesagt haben, okay, Dreierkette wäre sicherlich eine Option mal wieder. Aber du verlierst einen offensiven Spieler. Und in dem Moment, wo du natürlich jetzt Marco Krull in diese Position bringst, versuchst du vielleicht genau das zu kompensieren, indem du sagst, ich habe zwar jetzt ihn gewissermaßen als Defensiven irgendwo, aber er soll sich halt einschalten. Ich fand es insofern schon schwierig, als dass Marco Krull mit Sicherheit als der gefährlichste Angreifer der letzten Wochen ausgemacht werden konnte. Und man dem Spiel von Werder angemerkt hat, ohne Krull hast du noch ein bisschen weniger in der Offensive, weil das bei allen Lobeshymnen, die man nach diesem späten Sieg sicherlich auch hören konnte und die es sicher auch zurecht gab, aber das war ja schon relativ offenkundig. Werder hat ein gutes Spiel gemacht bis zum letzten Drittel und dann fand nur noch wenig statt. Die eine der besten Chancen hatte, glaube ich, Amos Pieper mit dem Kopfball.
Ganz am Anfang war das, ja.
Ganz am Anfang. Enkel,
Kopfball, fast Tor.
Noch ein Fernschuss von Romano Schmid, der mir so einfiel, aber so viel mehr habe ich wirklich nicht gesehen. Offensive, weiß ich nicht, was da war, aber es war auf jeden Fall zu wenig. Und Schwung kam erst rein, als gewechselt wurde.
Ja, und nicht nur dadurch, dass Spieler von der Bank ins Feld kamen, sondern auch dadurch, dass Marco Krull die Position gewechselt hat. Denn kaum war er dann frei für eine offensive Position, weil Isaac Schmidt reinkam und dann links abgedichtet hat, konnte Marco Krull dann nach vorne rechts. Und schon hat er sich da ins 1 gegen 1, 1 gegen 2 gestürzt, hat Dribblings an der Strafraumgrenze gemacht. Also der Marco Krull, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, der auch wichtig ist für Werder. Und dann kommt Sammy Mangula wieder rein und da ist es halt so, je näher der am Tor ist, desto gefährlicher ist der. Und deshalb war das in Mainz auch nicht so gut von ihm, weil er einfach zu weit vom Tor weg war, in dieser etwas defensiveren Rolle links außen. Und das hat das Werder-Spiel natürlich total, total belebt. Aber insgesamt muss man sagen, das waren von Horst Steffen dann auch 3 ganz wichtige Signale, die der ausgesendet hat mit seiner Aufstellung und auch mit dem, was er danach gesagt hat jetzt bei diesem Spiel. Signal Nummer 1 war sicherlich sehr deutlich. Er hat gesagt, es ist kein Wunschkonzert, wo Marco Friedl spielt. Der kann zwar gerne woanders spielen wollen, aber er hat ihm deutlich gemacht, nach Mainz schon, also dass er unzufrieden war, dass er sich an den Gedanken gewöhnen muss, dass das vielleicht längere Zeit seine Position bleibt. Dieses Switchen aus dieser Dreierkette links raus, außen nach vorne, auch wenn das nicht die Kernkompetenz von Marco Friedl ist, die eigenen Stürmer dann mit Flanken zu füttern. Ne?
Ja, aber es ist schon wieder ein bisschen mehr, weil man ja so ein bisschen die Last eines linken Außenbahnspielers von ihm nimmt. In dem Moment, wo er erstmal in der Dreierkette die linke Position bekleidet. So ein bisschen mehr ist er ja in seine eigentliche Position gerückt damit.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Aber das Signal von Horst Steffen fand ich halt total deutlich. Das muss man sich mal kurz vor Augen führen. Im Prinzip hat er gesagt, der Kapitän spielt bei mir da, wo ich ihn hinstelle als Trainer und nicht da, wo der Kapitän es gerne hätte. Das ist jetzt nicht in jedem Verein so, ne? Ist aber eine klare Ansage gewesen und damit weiß Marco auch, wo er dran ist. Verbunden mit der Aussage, dass es unfair natürlich auch wäre, gegenüber Pieper und Koulibaly einen von denen jetzt rauszunehmen aus der Mannschaft, damit Marco dann nach innen in die Mitte rücken kann. Auch okay. Ne? Nur Marco ist halt derjenige, der so ein bisschen gekniffen ist in der Situation, die anderen beiden nicht. Ne? Das ist das erste Signal. Das zweite Signal, ich hatte gesagt, es waren drei Signale. Obwohl Werder jetzt seit ein paar Spielen ungeschlagen war, hat er die Elf geändert und hat damit das Signal gemacht, ich habe keine feste Stammelf. Das konnte man ja vermuten nach dem Spiel in Mainz, weil er da zum ersten Mal die gleichen Elf gebracht hat. Er hat zwar schon so einen Hang zu ein paar Spielern, ne, dazu muss man eindeutig auch Karim Koulibaly zählen, aber er hat jetzt klar gemacht, wer hier, und das ist das dritte Signal, im Training Gas gibt, der hat auch jederzeit die Chance, in diese Elf reinzukommen. Das betraf in diesem Fall jetzt Keke Top. Wer von uns hätte denn gedacht, dass Keke Top in diesem Spiel beginnt? Also ich glaube, das wäre im sehr geringen Prozentbereich gewesen, wenn du vorher eine Umfrage gemacht hättest, ob Keke Top in der Startelf steht. Aber der hat sich das im Training offenbar verdient und dann kriegt er auch diese Chance in einem wichtigen Heimspiel gegen Wolfsburg unter Flutlicht und Victor Boniface saß erstmal draußen. Also das waren so drei deutliche Zeichen, wenn du das Spiel dann gewinnst, hast du als Trainer natürlich auch mit diesen Zeichen sehr viel richtig gemacht.
Ich glaube nicht, dass es ganz ohne Bedacht ist, sondern da wird sich Horst Steffen gedacht haben, ich gelte hier als sehr lieber Trainer, ist ja intern womöglich auch gar nicht in dem Maße, wie es nach außen hin wirkt, aber vielleicht muss ich da auch mal nach außen ein Zeichen setzen und nochmal ganz klar machen, also wir haben schon noch einen Trainer, der hier bestimmt, wo ein Spieler spielt und der spielt da, wo ich ihn gerade brauche, in diesem Fall Marco Friedl dann. Aber was Keke Top anbetrifft, er hat eine Chance bekommen nach guten Trainingsleistungen offenbar. Hat er sie auch genutzt, wenn wir gerade von der Offensive sprechen, die man nicht so richtig greifen und ausmachen konnte?
Zu 100% hat es mich nicht überzeugt, was er gespielt hat. Jetzt muss man allerdings auch fair sein und sagen, er hat auch lange Zeit nicht so lange auf dem Platz gestanden, schon gar nicht in der Startelf. Das war jetzt das erste Mal in der Saison in der Bundesliga. Mhm. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Torgefahr gewünscht, ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen. Allerdings hat er da auch nicht die Unterstützung gehabt aus der Mannschaft. Also Werder war ja insgesamt sehr, sehr selten im Strafraum in den ersten 60 Minuten, ja, sagen wir mal.
Das letzte Drittel halt, da hat nicht mehr viel funktioniert.
Wie du eben sagtest, genau. Sodass er auch gar nicht in die Position kam, ne? Und das zu machen. Justin Ginmar, wir hatten ja am Spieltag die Kolumne im Weser-Kurier von Oliver Reck, der gesagt hat, der Junge muss mehr spielen. Er hat dann auch prompt in der Startelf gestanden. Was Olli Reck damit meint, ist, dass nach den Fällen wollte Made Dingschi, dir tun dies nicht wieder, ein Spieler, der auf dem Sprung ist, einen gewissen Wert haben zu können, durch die Lappen geht, weil er sich bei dir nicht durchsetzt. Hat dann ja von Anfang an gespielt. Fand ich jetzt aber auch nicht so, dass du den deshalb jetzt im nächsten Spiel wiederbringen musst. Ne? Vor allen Dingen den Abgang. Beim Wein würde man sagen, der fade Geschmack im Abgang oder so. Bist du Weintrinker, weißt du das?
Nein, ich weiß natürlich, was du meinst.
Ja, ich glaube, viele wissen das gerade, die das Spiel gesehen haben, ja.
Also die Leistung, würde ich mal sagen, glücklos bis durchwachsen. Irgendwie so habe ich es in Erinnerung, ohne das Böse zu meinen, weil wir wissen ja alle um die Qualitäten. Es geht ja auch dann in solchen Situationen immer nur darum zu sagen, der kann es eigentlich viel besser.
Er hat das auch schon diese Saison besser gemacht, letzte Saison auch, ja, absolut. Also er kann es besser, ja.
Und dann kommt sein Abgang. Hängt ja auch ein bisschen miteinander zusammen. Er schlägt eine Flanke weit hinter das Tor.
Sehr weit. Da kann der eine oder andere Spaziergänger in der Paulina Marsch froh sein, dass er niederschlagen wurde von dem Ball. Das war
ja, aber es ist ja ein Tornetz.
Nichts, ne?
Vielleicht auch deshalb. Auch deshalb ist da ein Tornetz, der hat den Ball abgefangen. Also da brauchst du keine
Sorgen machen. Ja.
Aber und wird dann aber er wird wenig später ausgewechselt. Ich glaube fast in der gleichen Szene noch. Und wir haben das schon mehrfach besprochen. Ich bin überhaupt kein Freund von irgendwelchen Deutungen. Fotos schon mal gar nicht und auch nicht irgendwelchen kurzen Sequenzen auf dem Spielfeld. Aber das fand ich schon, also ich komme nicht zu dem Ergebnis. Er war wahrscheinlich tatsächlich so enttäuscht von sich und seiner Leistung und unzufrieden und hat sich über sich selbst geärgert. Wenn du dann den Trainer nicht abklatscht und wütend an ihm vorbeistappst, dann bist du auch schon in erster Linie erbost über deine Auswechslung. Und ich würde es ihm anders wünschen. Da würde ich ein bisschen mehr Selbstreflexion an den Tag legen an der Stelle, weil es gab keinen Grund, über irgendwas sauer zu sein, außer über sich selbst. Aber das war offenbar nicht alleine der Fall.
Kann ja sein, dass er einfach nur enttäuscht war, dass er kein Tor geschossen hat, dass es 0-1, ne, zum Zeitpunkt der Auswechslung noch stand. Und er dann raus muss und dann ist es so ein bisschen mit ihm der Gaul durchgegangen. Aber er lässt halt, wenn es so war, auch die Deutung zu, dass er einfach nicht raus wollte. Dass er gedacht hat, lass mich doch drin, wieso wechselst du mich aus, diese Unzufriedenheit. Und das ist natürlich dann ein ganz anderer Punkt. Für mich wirkte es so, als wäre er gegen die Auswechslung und nicht unzufrieden mit seinem Spiel.
Ja.
Und das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir beim Helfmeer-Pokalspiel Bielefeld, glaube ich, war es, wo ich damals gesagt habe, der Junge hat den Knall nicht gehört, weil du hast jetzt einen Trainer, der genau auf sowas großen Wert legt, wie man miteinander umgeht, dass man den Kollegen Spielzeit gönnt, dass man sich einordnet, dass man sich nicht wichtiger nimmt als den Nebenmann. Das sind alles so Sachen, für die wir inzwischen Horst Steffen ja auch sehr schätzen. Sollte man als Spieler halt auch mitbekommen haben und halt nicht dieses Theater machen. Ich musste dann direkt an Real Madrid denken. Jetzt keine Sorge, ich drehe nicht durch. Werder ist nicht Real Madrid. Aber da hatten wir das ja jetzt gerade im Clásico. Ne, wo vorne Vinicius Junior ausgewechselt wird und dann ein Riesentheater macht und schon Lippenleser kommen und sagen, der hat gesagt, ich werde den Verein verlassen und all so ein Gedönster. Das sehen diese Jungs natürlich auch, wie Justin Jinma. Bin ich fest von überzeugt und dann spielen die das so ein bisschen nach in so einer kleinen Rolle. Vielleicht ganz unbewusst, aber lass es einfach sein, sage ich. Der ist auf einem so guten Weg gewesen, bei Werder ein guter Spieler zu werden. Hat er auch Anfang der Saison schon seine Tore dazu beigesteuert. Er sollte sich mehr darauf konzentrieren, auf dem Feld seine Leistung zu bringen und nicht so einen Abgang hinzulegen. Denn man muss ja auch sagen, er ist ein Profi. Werder liegt 0-1 zurück. Wenn der Trainer wechselt, dann renne ich vom Feld, der Nächste kommt rein und wir geben Vollgas, um dieses Spiel zu gewinnen. Das geht doch in dem Moment nicht um ihn. Es geht doch um die Mannschaft und den Verein. Niemand zahlt Geld, um zu sehen, wie er motzen vom Feld geht. Weißt du, was ich meine?
Niemand zahlt übrigens auch Geld für einen Spieler, der sich so benimmt, glaube ich. Also, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das...
Ja, du meinst ein anderer Verein, der ihn dann deshalb nicht holt.
Ja, ja, ich denke nicht, dass Werder ihm das Gehalt streichen wird. Ich meine schon einen anderen Verein, weil er ja auch zu den Spielern zählt, die einerseits gewisse Ambitionen hegen, vielleicht nochmal den berühmten nächsten Schritt zu machen und auf der anderen Seite, von dem Werder ja auch sagt, das könnte durchaus ein Verkaufskandidat sein, weil es ein junger, talentierter Spieler ist, der durchaus seine Klasse auch nachgewiesen hat.
Ja. Tempo vor allen Dingen hat er. Das ist ja das, was Olli Reck immer meint. Der ist schnell. Wenn du aus einem schnellen Spieler jetzt noch einen torgefährlichen schnellen Spieler machst, dann hat er natürlich sofort einen Riesenmarkt.
Absolut.
Und das ist so dieser Step, den er jetzt gehen muss, denn er ist kein Talent mehr. Das war er, als er aus der zweiten Mannschaft von Dortmund zurückkam von dieser Leihe. Da konnte man auch sagen, der ist jetzt Talent. Und dann hat er sich bei Werder eigentlich sehr gut in Szene gesetzt. Von der einen oder anderen Verletzung war er dann zurückgeworfen. Aber jetzt muss dieser nächste Schritt eigentlich kommen. Das war jetzt eher ein Rückschritt als ein Schritt nach vorne. Das
wollte ich sagen, das gucken sich Vereine, sowas sehen Vereine ja auch. Und überlegen dreimal, ob sie vielleicht eine zweistellige Millionensumme ausgeben für so einen Spieler. Er tut sich selber keinen Gefallen damit. Vielleicht weiß er es auch, das weiß ich natürlich nicht, wie das intern dann besprochen wird. Kann ja auch durchaus sein, dass er eine Viertelstunde später schon sagt, oh Mann, da habe ich mir aber wieder eingeleistet. Alles möglich. Aber dadurch, dass es nicht das erste Mal war, kann es natürlich auch sein, dass so eben genau diese Reflexion nicht stattfindet. Und das wäre sehr schade. Und dann würde in dem Zusammenhang noch ein Weg vor ihm liegen, sagen.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Übrigens auch Spieler, die erschrecken, wenn sie die Fernsehbilder von sich sehen, weil sie das so gar nicht wahrgenommen haben, diese negative Körpersprache oder die Mimik, die Gestik, das alles, was da dazugehört. Könnte ja sein, dass wenn er sich das später anschaut, er sagt, um Himmels Willen, es tut mir leid, Leute, nächste Runde geht auf mich in der Mannschaft. Aber er kann sonst einfach mal Marco Friedl fragen, wenn du Selbstreflexion sagst. Marco hatte in Mainz eine äußerst schlechte Körpersprache, war sehr unzufrieden mit sich, der Welt, dem Werder-Spiel, mit allem. Und dann hat sich Horst Steffen ihn zur Brust genommen unter der Woche, hat ihm gesagt, Junge, so geht das nicht, als Kapitän schon mal gar nicht. Ich erwarte, auch wenn es schwierig ist auf dem Spielfeld oder wenn es gegen uns läuft, eine positive Ausstrahlung, ein positives Auftreten, denn wir wollen was erreichen. Und dann hat Marco das jetzt nach dem Sieg gegen Wolfsburg von sich aus auch angesprochen. Er hat gesagt, das letzte Woche war nicht gut von mir, das habe ich verstanden, als Kapitän sollte ich das nicht machen. Und heute habe ich schon eine ganz andere Körpersprache gezeigt. Und das ist ja was, was Justin Ginmar sich einfach mal abgucken kann. Aber weißt du, was das Schönste ist, Stefan? Nach dem Spiel hat gar keiner darüber geredet, was da mit Justin Ginmar war. Und da siehst du, was so eine magische Schlussphase, so ein spätes Siegtor, dann plötzlich mit der Mannschaft, einem Verein und allem macht, schwamm drüber.
Wahnsinn.
Das war dann plötzlich der magische Abend, ne?
Das waren wir gut, alle 14, 15, 16 Spieler, wie auch immer, weiß ich gar nicht mehr, wie viele Einwechslungen es stattfanden, aber ja, die sind dann, werden schnell zu Helden. Ja, auch zu Recht, ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich denke schon, im zweiten Schritt nach so einem Spiel sollte man sich dann, oder werden sie sich auch sicherlich mit solchen Geschichten dann auch nochmal in Ruhe beschäftigen. Das kann ich mir schon vorstellen, weil es ist nicht alles gut, nur weil Werder, kann man nicht anders sagen, mit ein bisschen Glück, das gehört nämlich immer dazu in der Nachspielzeit und insbesondere bei einem solchen Tor dann nochmal zum 2:1 trifft. Das hätte auch anders ausgehen können. Du kannst auch 1:1 spielen, was ja sowieso schon mal ganz gut war, beim Tor in der 83. Minute, meine ich.
Jens Day, mal wieder.
Ne? Mal wieder Jens Day, das ist ja sowieso schon, also das war ja nicht, ja, vorherzusehen will ich jetzt gar nicht sagen. Sie haben ja die ganze Zeit das Spiel gemacht und am Ende dann auch einen gewissen Druck entwickelt. Trotzdem musst du natürlich, und Werder hat auch eine Geschichte, die gezeigt hat, das geht nicht immer in den letzten Jahren. Trotzdem musst du so ein Spiel dann erstmal überhaupt mal ausgleichen und dann hast du halt Glück und schießt sogar noch das zweite Tor, auch wenn es komplett verdient war am Ende. Das stimmt ja auch. Aber dann verändert sich halt was in der Stimmung und zwar vom einen auf den anderen Moment und alle sind euphorisch. Gönne ich auch allen, muss man ja auch sagen. Aber das kann nicht alles sein.
Nee, und da ist ja auch interessant, dass die meisten dieser Jens Day-Tore, über die wir uns zu Recht jede Woche freuen dürfen, nicht etwa in der Anfangsviertelstunde fallen, sondern die fallen gegen Spielende, wenn mehr Bälle von Werder in der Box landen. Also Box, gegnerischer Strafraum. Jens Day geht immer wieder in die Box, er sucht immer wieder den Weg vorne rein, aber wenn dann keine Bälle da hinkommen, dann kann er auch kein Tor machen. Und in der Schlussphase hat Werder sowohl in Mainz als auch jetzt gegen Wolfsburg es immer wieder geschafft, dass dann mehr Bälle da vorne reinkommen und dann hast du mit Jens Day, wenn du ihn dann auch siehst an der richtigen Stelle, also er war auch gegen Wolfsburg schon mal vorher in der Box, dann ist er am falschen Pfosten dann gesucht worden. Wenn du ihn dann siehst und findest, dann ist er natürlich eine Waffe. Der ist kopfballstark, der ist schussstark. Deshalb war er letztes Jahr schon, wäre das besser Torschütze und er ist auf dem besten Weg, ist dieses Jahr wieder zu werden. Boniface hin, Boniface her. Da müssen wir natürlich auch drüber reden. Wir haben zwei Mittelstürmer vorne. Und das ist eine Baustelle, die wir noch haben, die auch jetzt, wir steuern auf Mitte November zu, noch kein Tor geschossen haben. Also Victor Boniface und Keke Top, ne?
Ja, wir haben überhaupt wenig Tore von den Offensivspielern. Auch das hatten wir ja immer schon mal, können wir auch noch mal gerne kurz zumindest ansprechen. Romano Schmid hat aus meiner Sicht, dieser Fernschuss, der war einigermaßen beeindruckend, aber ansonsten hat er keine wirkliche Aktion gehabt, von der ich sage, er gestaltet ein Spiel gerade. Also kein Dribbling, keinen überraschenden Pass, keine Finte, irgendwas, was normalerweise dazugehört zum Spiel eines zentralen Mittelfeldspielers, der auch den Anspruch hat, das Spiel seiner eigenen Mannschaft zu lenken.
Einerseits ja, bin ich bei dir, fand ich dann in den wenigen Aktionen, die er hatte, dann auch nicht so stark, wie wir ihn schon gesehen haben, als wäre dann seine Aufgabe, gefährliche Situationen mitzukreieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Wolfsburg es ihm und allen Angreifern bei Werder aber auch super schwer gemacht hat. Die haben hinten mit Mann und Maus verteidigt. Also die haben ja ein Bollwerk hinten aufgebaut, dass Werder fast wie eine Handballmannschaft da die ganze Zeit noch rumspielen musste. Marco Friedel, glaube ich, war es, der nachher gesagt hat, seit er in Bremen ist, und das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, wenn wir auf den Kalender gucken, seit er in Bremen ist, hat er noch keine Mannschaft in Weserstellung gesehen, die so defensiv gespielt hat wie VfL Wolfsburg jetzt. Da muss natürlich auch erstmal zu Torchancen kommen, aber das war halt die Aufgabe und die haben sie erstmal eine ganze Weile nicht hinbekommen. Horst Steffen hat es offenbar geahnt, denn er hat ja Victor Boniface draußen gelassen, hat erstmal Keke Top gebracht, dass er sich so ein bisschen abarbeitet an dieser Wolfsburger Abwehr. Hat er dann darauf gesetzt, dass Victor dann zu Chancen kommt, wenn die Räume größer werden. Also wenn Wolfsburg vielleicht was machen muss, weil sie zurücklegen, war jetzt nicht der Fall. Oder dass Wolfsburg müder wird, dass Wolfsburg hektisch wird, weil sie vielleicht was zu verlieren haben in ihrer besonderen Drucksituation. Inzwischen haben sie einen Trainer verloren, wie wir wissen. Übrigens mal wieder, ne, der dritte in der Saison, der nach dem Spiel gegen Werder Bremen seinen Job verliert. Das hatten wir schon bei Leverkusen, Gladbach und jetzt Wolfsburg.
Eine für Werder übrigens sehr traurige Statistik, wie ich finde.
Warum?
Es gibt eigentlich da nur eine Deutung und die sagt aus, wenn ihr sogar gegen Werder nicht gewinnt, dann müssen wir unbedingt was unternehmen. Bayern ist in dieser Statistik relativ weit unten.
Kann ich verstehen, die Sichtweise. Trotzdem musst du natürlich erst einmal diese Gegner dann, die sehr wackelig daherkommen. Also Gladbach war sehr wackelig, Leverkusen war sehr wackelig, hat übrigens nicht zum Sieg gereicht, sondern nur zu einem Unentschieden für Werder. Und jetzt Wolfsburg war auch jetzt nicht, ich würde nicht mal sagen, dass sie so wackelig waren wie Gladbach oder Leverkusen, aber sie waren auch nicht sehr überzeugend. Also gerade mit dem Ball waren sie überschaubar gut bei der Qualität, die auf dem Platz war. Aber du musst ja trotzdem erstmal bestrafen und du hättest es ja fast nicht geschafft. Es stand lange 0-1, dann jubelst du über das 1-1 nach dem Motto, hey, wenigstens nicht verloren. Und nehmen wir einen Punkt mit, bleiben wir ungeschlagen in diesen Wochen. Aber dann sehr spät ist erst dieser Siegtreffer gelungen. Du musst es dann schon auch bestrafen, damit der Gegner dann in die Situation kommt zu sagen, okay.
Das ist richtig. Ich will die Leistung auch
nicht spielen.
Es geht aber dann trotzdem um das Standing, das Werder mittlerweile in der Liga hat. Wenn du gegen Bayern München in kurz vor Schluss den Ausgleich zum 3-3 kassierst als Bayer Leverkusen, wirst du den Trainer nicht wechseln, zum Beispiel. Oder wenn du in der Nachspielzeit 1-2 verlierst wie Wolfsburg in München oder in Dortmund, dann wirst du den Trainer auch nicht wechseln. Das hat schon was damit zu tun, dass Werder nicht mehr das Werder ist, das es mal vor 15, 20 Jahren war. Das wollte ich damit sagen. Und deshalb ja auch der HSV Zweiter ist in dieser Statistik. Der HSV, der
ist das so, ja?
In der Statistik, die seit 2000 geführt wird, habe ich gesehen.
Was du für Statistiken dir anschaust, meine Güte.
Ja, das, ich muss mich ja irgendwie vorbereiten und ich hatte gehofft, dass das Thema noch kommt. Ich
muss allerdings dazu sagen, diese Logik, die du jetzt gerade unseren Hörern erklärt hast, das gilt dann für einen Trainerwechsel nicht, das war der von Leverkusen, weil jetzt zuletzt im Doppelpass saß der Chef der Bayer AG Fußballsparte, Fernando Caro, und hat ja gesagt, also selbst wenn wir in Bremen gewonnen hätten, wäre der Trainer entlassen worden, weil der ging gar nicht. Also der passte nicht zu uns, die Mannschaft wollte den nicht mehr. Ne? Dass das nicht ging, haben wir ja auch alle gesehen bei dem Spiel. Das war, glaube ich, eine der schlechtesten Mannschaften, die seit Monaten oder Jahren im Weserstadion aufgelaufen sind.
Zumindest
trotzdem
zeitweise.
Noch einen Punkt mitgenommen.
Ja, aber sie haben, ich glaube, 3-1 geführt, 3-0.
Ja. Und dann in Überzahl, weil Platzverweis für Werder. Ja. Und dann noch Elfmeter zum 3-1. Und dann sind sie aber trotzdem ins Wackeln gekommen, weil die unfassbar schlecht waren. Wobei ich schon im Stadion gesagt habe, die Abwehr vom Leverkusen spielt gegen den Trainer. Also du kannst solche Fehlpässe nicht spielen, du kannst solche Laufduelle nicht verlieren. Nächsten Tag war er dann weg. Wir werden es nie beweisen können, aber im Fußball hat es alles schon gegeben. Ne?
Ja.
Oh, jetzt bin ich ins Bayerische abgeglitten. Es tut mir leid, ich habe da 11 Jahre gelebt.
Mhm.
Gab es auch keinen Karneval und kein Fasching übrigens. Wie
man macht das hier in Bremen nicht sowas, aber wir sind auf der anderen Seite auch unglaublich tolerant. Also von daher brauchst du, da gibt es überhaupt keinen Grund, sich in irgendeiner Form.
Ich habe mich vom ersten Tag an sehr willkommen gefühlt, ja. Vielen Dank dafür.
Ja. Du kannst auch bleiben, wenn es weiter so geht. Und vor allen Dingen kannst du nächste Woche mit mir weitere Dinge besprechen. Es gibt ja ein paar spannende Sachen, zum Beispiel die Mitgliederhauptversammlung, glaube ich, heißt sie.
Ähnlich heißt sie, ja. Sie heißt Jahreshauptversammlung oder Mitgliederversammlung. Ist dann jetzt ja in dieser Länderspielpause hier und wer denkt, naja, das ist ja eine trockene Veranstaltung. Nee, ist es nicht. Was jetzt nicht an diesen legendären Frikadellen liegt, die da übrigens ernsthaft immer gereicht werden. Es war meiner ersten Jahreshauptversammlung von Werder, wurde mir sofort die Frikadellengeschichte erzählt von allen, dass das Highlight ist. Ich habe übrigens bis heute keine gegessen, vielleicht nehme ich mir mal eine, wenn es eine geben sollte.
Ja, dann bist du auch bockig, wenn du sowas hörst. Das kann ich mir wohl vorstellen. Dann verschmähst du die Frikadellen.
Ich will mich ja mit nichts gemein machen, auch nicht mit den Werder-Frikadellen. Ja, ich bleibe immer schön objektiv am Wegesrand. Ja.
Gottes Willen. Das heißt, wir sprechen uns nächste Woche wieder und besprechen dann auch, was da passiert ist, wahrscheinlich in erster Linie.
Vielleicht bringe ich meine eigene Frikadelle mit.
Ja, genau. Macht ihr doch ein paar Frikadellen.
Nein, aber ernsthaft, Leute, also es ist eine wichtige Veranstaltung, weil es wird die Bilanz geben von Werder. Das heißt, dann wird man auch sehen, wie das Millionenminus zustande gekommen ist und wie sie aus der Nummer wieder rauskommen wollen. Beides sind wichtige Fragen, über die wir dann zu reden haben nächste Woche. Und es sind die Wahlen zum Aufsichtsrat und die sind bei Werder traditionell sehr, sehr spannend und mit Emotionen aufgeladen, sage ich mal.
Man könnte auch sagen, bevor du kamst, war alles in Ordnung, weil da gab es überhaupt keine.
Völlig falsch. Als ich kam und da habe ich mich mal richtig mit Werder verkracht, habe ich erstmal die Geschichte gemacht, dass die seit ungefähr 15 Jahren, da sind wir in der Willy Lemke Aufsichtsratsära, den Aufsichtsrat im falschen Jahr gewählt haben. Und das stimmte tatsächlich. Es ist ihnen irgendwann auch selbst aufgefallen. Dann haben sie nämlich beim Amt in Bremen das alles nachjustieren lassen. Und dann wurde das notariell noch abgestempelt und so weiter. Aber es war tatsächlich so, dass sie über Jahre den Aufsichtsrat im falschen Jahr gewählt haben. Also So viel zu dem Thema, seit ich da bin, geht es da drunter und drüber. Ganz im Gegenteil, ich war hauptsächlich damit beschäftigt, die Scherben zusammenzufegen. Aber
bevor das jetzt weiter in diese, das ist nicht gut. Das sag ich, du kannst es vielleicht nochmal anderweitig versuchen, und zwar mit unserer E-Mail-Adresse. Die wolltest du uns ja nochmal nennen.
Ja, gerade jetzt, wo wir mit 15 Punkten super dastehen, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben. Unter der
Wieso? Wir haben doch nicht die 15 Punkte. Wir haben eine E-Mail-Adresse, aber doch nicht die 15 Punkte. Das klang gut. Okay, mach nochmal.
Also ich kann es dir auch nicht recht machen, ne? Also wenn ich mich distanziere von den Frikadellen, ist nicht gut. Wenn ich sage, auch wir haben 15 Punkte, ist nicht gut.
Wir haben aber ein gutes Niveau jetzt. Komm, hau raus jetzt.
grün auf weiß@weser-kurier.de, das ist der Weg zum Glück. Natürlich schreibt uns erst einmal Kommentare, stellt uns Fragen auf den Plattformen, liked uns gerne, wenn ihr Freund von unserem Podcast seid. Wenn ihr Längeres loswerden möchtet, was der andere schon getan hat, ein paar tiefgründige Gedanken, vielleicht taktische Fragen derlei, wir greifen es gerne auf. Dafür ist dann diese E-Mail-Adresse, ich sage nochmal, grün auf weiß@weser-kurier.de, landet bei unserem Podcast-Team und wir schauen uns das dann sehr gerne an und gehen darauf in den nächsten Folgen ein.
In diesem Sinne, JJ, wir hören voneinander. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ja, wir bleiben wie immer am Ball und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Sehr gerne, und dann reden wir weniger über Viererkette, Dreierkette, aber es muss im Fußball auch mal sein. Und denkt dran, bleibt grün-weiß.